mit einem Klick durch die Zeit. Ein Hörabenteuer von Ariane Grundis. Gelesen von Stefan Kaminski. Seitdem der Herbst die letzten bunten Blätter hat fallen lassen, ist alles grau in grau geworden. Die Straßen, die Mäntel der Fußgänger, die Hunde an ihren Leinen, das Auto, in dem Tom zur Schule gefahren wird. Und weil Frau Klassenlehrerin die Haare nicht mehr schwarz färbt, sind auch die ganz grau geworden. Die Welt ist farblos jetzt, wie immer, wenn der Herbst vorbei ist und der Winter, der alles weiß schneit, noch nicht ganz angekommen ist. Die grauen Heizkörper geben Wärme in die Klassenzimmer und machen müde. Tom mag die graue Zwischenzeit nicht. Sie ist langweilig, weil sich alle langweilen. So sehr, dass sie nur vom Regen oder Nichtregen, Nebel oder Nichtnebel reden, Pfützen ausweichen und darüber nachdenken, ob sie zu warm oder zu kalt angezogen sind. Dazu gibt es Schnupfen und Halsschmerzen. Kein Wunder, dass Tom im Unterricht der Graufrisuren jetzt lieber in seine eigene Welt eintaucht. Die ist farbenfroh und fröhlich und abenteuerlicher als eine von Schnupfennasen besiedelte Pfützenwelt.
Tom, sagt Frau Graufrisur streng, schon wieder hast du eine 4 geschrieben. Schau bitte in dein Heft und sage mir, wann Mozart geboren ist.
Tom blättert in seinem Heft und da steht es in Bleistiftgrau.
1756. Und was bitte daran ist so schwer, sich zu merken?
Will Frau Graufrisur wissen. Tom möchte sagen, dass er sich in der Grauwetterzeit so vieles nicht merken kann, aber stattdessen zuckt er nur müde mit den Schultern. Wen interessiert, wer vor 250 Jahren geboren wurde? Fragt er sich.
Schon wieder eine 4?
Fragt am Nachmittag Toms Mutter, die sich gerade ihren grauen Schal umbindet. Eine 4? Fragt auch der Vater, der in seine grauen Schuhe schlüpft.
Wisst ihr, wann Mozart geboren ist?
Fragt Tom.
Nein.
Die Mutter schüttelt den Kopf.
Aber dafür weiß ich andere Dinge, die ich wissen muss. Dein Job ist es, Mozarts Geburtsjahr zu kennen.
Also, mischt sich der Vater ins Gespräch. Mama fährt mich jetzt zum Flughafen. Ich bin bis zum Wochenende unterwegs. Solange wirst du weder Basketball spielen noch zum Gitarrenunterricht gehen. Dir tun ein paar Lernnachmittage zu Hause ganz gut. Und bevor sie die Tür hinter sich zumachen, sagt der Vater wie immer, und halt dich von meinem Computer fern. Dann schließt sich die Tür und Tom ist allein.
Halt dich von meinem Computer fern,
äfft er seinen Vater nach, als würde ihn dieses langweilige graue Ding interessieren. Sein Vater verbringt den ganzen Tag vor dem Computer. Vor dem Computer zu sitzen ist sozusagen sein Beruf. In letzter Zeit war er ganz aufgeregt und man hörte ihn immer rufen, ich bin ein Genie, ich bin ein verdammtes Genie. Was ihn neuerdings zu einem Genie machte, wollte er aber nicht verraten. Er sagte nur, er wäre an einer ganz großen Sache dran. Er hätte etwas ganz Wahnsinniges erfunden. Es wäre so wahnsinnig genial, dass er die ganze Welt damit verändern werde. Je mehr Tom darüber nachdenkt, desto weniger grau erscheint ihm das Arbeitsgerät seines Vaters jetzt. Genau genommen ist der Computer auch gar nicht grau, sondern glänzend schwarz. Tom schlendert in die Verbotszone, das Arbeitszimmer seines Vaters. Es ist ziemlich unordentlich, wahnsinnig unordentlich. Ob das Genie dafür eigentlich auch hin und wieder Ärger von der Mutter bekommt? Auf dem Schreibtisch liegen viele Notizzettel, ein paar Hustenbonbons, DVDs, Kugelschreiber, Aktenordner. Das sieht alles ganz öde aus. Tom lässt sich auf den Drehstuhl fallen und dreht sich. Eine geniale Idee kann er hier nirgends finden. Oder doch? Was liegt denn da unter dem Schreibtisch? Tom bückt sich. Ein Datenstick mit einem gelben Klebezettel versehen. Höchst vertraulich, steht auf diesem Zettel.
Na also, denkt Tom, so grau ist es hier gar nicht.
Er schaut auf die Uhr. Bis die Mutter vom Flughafen zurück ist, hat er noch mindestens eine Stunde Zeit. Ach, wie schön farbig fühlen sich verbotene Dinge an. Grün blinkt das Lämpchen am Computer. Blau leuchtet der Bildschirm auf. Bitte geben Sie Ihr Passwort ein. Viel Ahnung hat Tom nicht von Computern. Er wirft lieber draußen ein paar Körbe. Das heißt aber nicht, dass Tom keine Passwörter knacken kann. Väterpasswörter sind wahrlich kein großes Geheimnis. Tom gibt einfach sein Geburtsdatum ein. Bling! Eingeloggt. Computerexperte hin oder her, ein Vater bleibt ein Vater. Tom steckt den Stick in den Computer. Bling! Ein grauhaariger Mann steckt Tom die Zunge raus. Dann sagt er,
mein Name ist Albert Einstein. Herzlich willkommen zur praktischen Anwendung meiner Relativitätstheorie. Hier überwinden Sie Raum und Zeit. Bitte wählen Sie eine Sprache.
Deutsch, klickt Tom.
Wen wollen Sie treffen? Bitte wählen Sie aus.
Der Herr Einstein kommt Tom bekannt vor. Wenn er sich nicht täuscht, hängt im Physikraum ein Poster von ihm. Verschiedene Namen blinken rot auf dem Bildschirm. Ob er jemanden davon treffen will? Aber natürlich. Mozart zum Beispiel. Dann kann ihm Mozart gleich mal sagen, ob er wirklich 1756 geboren ist. Das ist so lange her. Woher will man heute wissen, dass sich da inzwischen niemand um ein oder zwei Jahre vertan hat? Tom wird doch so oder so niemanden treffen. Denn all diese Computersachen finden immer nur auf diesen flachen Bildschirmen statt, in die man nicht reingreifen kann. Wenn man den Bildschirm berührt, ist es kalt und hart. Nichts Echtes, keine wirklichen Freunde, keine Feinde, kein wahres Bund. Tom wird immer ein Rätsel bleiben, warum man lieber auf Knöpfe drückt, um einen Basketball zu werfen, statt einen echten Basketball in einen echten Korb zu werfen. Gelangweilt schiebt Tom den Mauszeiger auf den Namen Mozart und klickt. Da wird ihm ganz komisch. Ein bisschen so, als wäre er mit jemandem beim Basketballspiel zusammengeprallt. Es wird dunkel. Der Schreibtischstuhl dreht sich. Und dann ruckelt es und schuckelt. Und als Tom wieder klar gucken kann, da befindet er sich in keinem unaufgeräumten Arbeitszimmer mehr, sondern in einer Kutsche. Neben Tom sitzt ein Junge etwa in seinem Alter. Ihm gegenüber ein älteres Mädchen und vermutlich der Vater der beiden. Alle schauen Tom verwundert an. Der schaut ebenso verwundert zurück.
Hallo, sagt er unsicher.
Grüß Gott,
sagt der Junge neben ihm.
Wolfer, sagt das Mädchen, wie kommt dein komischer Freund hier rein?
Ich bin kein komischer Freund, sagt Tom.
Dafür ist diese Familie gleich dreimal komisch. Sie tragen weißgelockte Perücken und weiße Strümpfe bis zu den Knien, an den Füßen Schnallenschuhe.
Seid ihr auf dem Weg zum Fasching?
Wolfer lacht schrill und klatscht in die Hände.
Ja, wir fahren nach Fasching. Wo ist Schaffing?
Wir fahren nicht nach Fasching. Wir sind auf dem Weg nach Rom, sagt der Vater.
Wieder quietscht der Wolfer vor Vergnügen.
Zum Papst fahren wir. Ich werde Ritter vom goldenen Sporn.
Ein Ritter bist du?
Fragt Tom beeindruckt und vergisst darüber all die anderen Fragen, die er eben noch hatte.
Wie kommt er in diese Kutsche? Warum tragen diese verrückten Perücken? Wo ist er überhaupt?
Tom fasst sich an den Hals. Etwas ist eng da. Jetzt erst merkt er, dass er selbst so ein Faschingskostüm trägt.
Der Wolfer ist Pianist,
sagt das Mädchen. Tom öffnet die oberen zwei Knöpfe seiner zu engen Jacke und nimmt sich die Perücke vom Kopf. Das Mädchen streckt Tom ihre Hand entgegen.
Entschuldigen Sie, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Die Mozarts an mir. Ich bin die Maria Anna Walburga Ignatia Mozart. Sagen Sie ruhig Nannerl zu mir.
Tom schüttelt Maria Anna Walburga Ignatia Mozarts Hand.
Ich bin der Tom.
Dann schaut er zum Jungen neben sich.
Aber mit dem Wolfgang Amadeus Mozart bist du nicht verwandt, oder? Ich meine, weil du auch Klavier spielst. Vielleicht hast du ja was von dem geerbt.
Mein Name ist Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Mein Talent habe ich von meinem Herrn Papa geerbt.
Sind denn Sie vielleicht ein Urgroß irgendwas von Mozart?
Fragt Tom den Herrn Papa.
Mir sind's die Mozarts,
sagt dieser und schaut ganz entrüstet. Jetzt fällt Tom der Computer wieder ein.
Moment,
sagt er.
Bist du zufällig 1756 geboren?
Wolferl nickt.
Am 27. Januar 1756. Sagen Sie, kennen wir uns?
Du musst mich nicht siezen, sagt Tom. Ich bin doch höchstens so alt wie du.
Wolfer klatscht wieder in die Hände und ruft.
Schauen's, Papa, man kennt mich überall.
Tom schaut aus dem Kutschenfenster. Nirgends ist ein Auto zu sehen. Nur Felder, Wiesen, Alleen.
Und Sie wollen in dieser Kutsche bis nach Rom reisen? Rom ist in Italien und Italien ist weit weg.
Tom bekommt ein bisschen Angst plötzlich. Er kann weit und breit keinen Computer sehen, der ihn zurück in den Drehstuhl befördern kann.
Wir reisen sehr viel, sagt der Vater. Mein Sohn ist sehr begabt. Er ist Konzertmeister der Salzburger Hofkapelle und ist gerade erst 13 Jahre alt geworden.
Wow, Tom staunt. Ich habe in der Schule leider nicht so gut aufgepasst, als es um dich ging. Aber ich glaube, niemand hat erzählt, dass du schon so früh so gut Klavier spielen konntest. Heutzutage weiß man auch nicht mehr, was man in der Schule glauben kann. Zum Beispiel haben wir gelernt, du heißt Wolfgang Amadeus Mozart.
In welcher Schule werden Sie über meinen Bruder unterrichtet?
Fragt Nanne, während die Kutsche die fünf ordentlich durchrüttelt.
Ich gehe auf die Sophie-Scholl-Schule,
antwortet Tom. Der junge Wolfgang Mozart dreht sich um und zeigt sein Hinterteil.
Für Schule ist mir mein Allerwertester zu schade. Ich bevorzuge ihn auf einem Klavierschemel zu platzieren.
Dann dreht er sich wieder um und lässt sich auf die Kutschenbank plumpsen.
Und natürlich,
sagt er,
kutschieren wir ihn gern von Ort zu Ort. Wir waren schon viele Jahre nacheinander auf Reisen. Es ist herrlich.
Dann lacht er wieder und sagt,
lehrlich ist das.
Tom muss auch grinsen. Dass Mozart lustig ist, hatte ihm auch keine Graufrisur verraten.
Wissen's,
mischt sich der Vater ins Gespräch.
Wir müssen sehr viel reisen. Mein Sohn hat eine außerordentliche Begabung. Und es ist allerorts von außerordentlichem Interesse. Im Alter von 3 Jahren konnte er bereits Klavier spielen. Mit 4 begann er zu komponieren.
Vergessen's meine Oper nicht, Papa,
unterbricht Mozart.
Seine erste Oper schrieb mein Sohn mit 9 Jahren.
Ich bin beeindruckt.
Tom nickt anerkennend. Er wird in der Schule erzählen, dass Mozart sehr höflich ist und sogar seinen Vater sieht und dass er gerne Worte verdreht und dass er vom Papst zum Ritter ernannt wurde und dass er einen ganz schrägen Namen hat, aber jedenfalls ohne Amadeus irgendwo. Da fällt ihm die eine Sache ein, die er sich im Musikunterricht gemerkt hatte.
Die Zauberflöte, die ist doch von dir.
Mozart kichert.
Eine Zauberflöte? Nein, ich habe keine Zauberflöte. Ich flöte nicht. Ich spüre auf dem Klavier und auf der Geige.
Wie lange brauchen wir denn jetzt noch nach Rom?
Fragt Tom, dessen Magen zu knurren beginnt.
4 oder 5 Tage dürften es noch sein, wenn uns nicht wieder sämtliche Achsen brechen,
meint Nanna.
Kutscher, halten Sie mal an.
Die Kutsche hält. Kurz darauf wird die Tür geöffnet. Tom erkennt den Kutscher. Es ist Albert Einstein, der weißhaarige Physiker, der ihn irgendwie hierher gebracht hat. Die Mozarts kennen den Einstein wohl nicht, denn sie erstarren vor Verwunderung.
»Darf ich Sie zurückbegleiten?«
sagt Einstein und hält Tom seine Hand entgegen.
»Da bin ich aber froh«, sagt Tom.
Und damit es nicht so aussieht, als hätte er Angst bekommen, fügt er noch hinzu,
ich habe nämlich einen Bärenhunger.
Dann wendet er sich den Mozarts zu und sagt, so wie er es mal in alten Filmen gehört hat,
gehaben Sie sich wohl.
Aber die Mozarts sind regungslos und glänzen im Gesicht, wie die Berühmtheiten im Wachsfigurenkabinett, wo Tom mal mit seinen Eltern in den Ferien war. Als Tom mit Hilfe von Einstein aus Mozarts Kutsche steigen will, stolpert er und verliert die Orientierung. Kurz darauf sitzt er im Arbeitszimmer seines Vaters.
Programm beenden,
fragt Albert Einstein auf dem Bildschirm. Tom schaut zur Uhr. Gerade mal 20 Minuten war er weg gewesen. Aber war er wirklich in einer Kutsche zusammen mit Familie Mozart? Oder hat sein Vater ein wirklich gutes Computerspiel entwickelt? Tom hätte Lust, Van Gogh zu treffen. Aus dem Kunstunterricht weiß er, dass sich der verrückte Maler ein Ohr abgeschnitten hat. Und nichts könnte Tom in diesen Grau-in-Grau-Tagen besser gebrauchen als Farbe und Verrücktheiten. Aber was, wenn ihn dann kein Kutscher mehr zurück in die Realität bringt? Ich hol mir zuerst noch ein Salamibrötchen, sagt Tom zu Albert Einstein und verschwindet in die leuchtend gelbe Küche. Da atmet er erst einmal tief ein und aus.
Verrückt,
sagt er dann zu sich selbst und findet, dass sich die Begegnung mit den Mozarts ziemlich echt angefühlt hatte. Während er sich ein paar Scheiben Salami auf ein Brötchen legt, tippt ihm jemand auf die Schulter. Tom fährt herum. Da steht schon wieder dieser Einstein und sagt,
Sie haben das Programm nicht ordnungsgemäß beendet. Bitte treffen Sie eine Auswahl.
Salamibrötchen,
sagt Tom in der Hoffnung, dass dies als Auswahl gilt und er sein Brötchen in Ruhe aufessen kann.
Ich habe nicht verstanden, erwidert Albert Einstein. Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe.
Salami-Brötchen,
wiederholt Tom leicht genervt.
Ich habe Sie nicht verstanden. Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe.
Tom atmet tief ein und sagt,
Von mir aus, dann esse ich mein Brötchen eben bei Van Gogh. Van Gogh, das war doch dieser Maler, der mit dem Ohr, der...
Weiter kommt Tom nicht. Da wird das Gelb der Küchenwand noch gelber, greller, heller, so hell und grell und gelb, dass Tom die Augen zusammenkneifen muss. Als er sie wieder öffnet, fällt Sonnenlicht durch ein großes Fenster, das nicht das Küchenfenster ist, aus dem er eben noch auf die regennasse Straße geschaut hat. In einer Ecke steht eine Staffelei. Rundherum liegen Stifte, Pinsel, Wasserkrüge, Papier, Skizzen. Und auf der Staffelei selbst befindet sich ein halbfertiges Bild. Tom legt den Kopf schief.
Das Bild, das kennt er doch.
Natürlich. Es hängt im Wohnzimmer seiner Großmutter.
Kann das wahr sein?
Er ist der Enkelsohn einer Großmutter, die so reich ist, dass sie sich einen echten Van Gogh leisten kann? Dann ist seine Großmutter zu Weihnachten aber ganz schön knauserig.
Tom beißt in sein Salamibrötchen, das er immer noch in den Händen hält. Falls er überhaupt bei dem berühmten Van Gogh ist, denn außer ihm ist gar niemand hier. Ob der Herr Maler später merken würde, wenn Tom ein bisschen an dem Blumenbild weitergemalt hat? Tom hebt einen Pinsel auf und taucht ihn in einen gelben Farbtopf. Sonnenblumen sind doch gelb, denkt er. Da wird schon niemand was dagegen haben, wenn ich den Blütenkopf ein bisschen mit Gelb ausmale. Tom presst die Lippen aufeinander. So sehr konzentriert er sich, nicht über den Rand der Bleistiftskizze zu malen. Da poltert es plötzlich vor der Tür. Erschrocken lässt Tom den Pinsel fallen und springt hinter den Vorhang. Die Tür fliegt auf und hereinkommt Herr Van Gogh. Zumindest geht Tom davon aus. Der berühmte Maler schaut aus dem Fenster eine ganze Weile, dann starrt er auf sein Bild eine ebenso lange Weile und eine noch längere Weile auf die Farben am Boden. Tom weiß nicht, was er tun soll. Er muss immer an das Ohr denken, das sich Van Gogh in einem Anfall abgeschnitten haben soll. Seine Kunstlehrerin hatte das ständig erwähnt, darum konnte Tom sich gut daran erinnern.
»Ist der nicht verrückt?«
hatte sie etliche Male gefragt.
»Das ist doch verrückt!«
fand sie.
»Wer schneidet sich schon das eigene Ohr ab?«
Dabei hatte sie wild im Klassenbuch geblättert und man konnte sich gut vorstellen, dass sie eine Schere aus der Schublade nimmt und sich vor lauter Verwunderung selbst das Ohr abschneidet. Und als sie dann zum mindestens 17. Mal sagte,
»Also wie kann man sich bloß das eigene...«
Da hatte Tom dazwischen gerufen,
»Also ich würd's machen, wenn ich verrückt wäre.«
Und alle hatten gelacht. Jetzt war Tom nicht mehr zum Lachen zumute, weil er dahinter dem Vorhang feststellte, dass Herr Van Gogh noch beide Ohren dran hat. Also wird er seinen Anfall noch nicht gehabt haben. Und was, wenn es jetzt passiert? Vielleicht vor Wut, weil er gar keine gelben Sonnenblumen malen wollte, sondern zum Beispiel grüne? Bei Künstlern weiß man ja nie. Wahrscheinlich wird Herr Van Gogh ganz ungehalten, wenn er Tom hinter dem Vorhang entdeckt. Und dann schneidet er Tom die Ohren ab, anstatt sein eigenes.
»Herr Einstein, bitte kommen«,
flüstert Tom und dann gleich nochmal etwas lauter.
»Bitte kommen, Herr Einstein!«
Doch nichts passiert. Van Gogh schaut auf die neuen gelben Pinselstriche, schiebt dann die Unterlippe vor und nickt anerkennend. Scheinbar ist Van Gogh zufrieden mit Toms Farbauswahl für die Sonnenblume und vermutlich glaubt er sogar, sie selbst getroffen zu haben. Tom nimmt all seinen Mut zusammen. Er kann ja nicht für immer und ewig hinter dem Vorhang stehen.
Guten Tag,
sagt er und tritt hinter dem Vorhang hervor. Van Gogh dreht sich um.
Wer bist du?
Fragt er grimmig. Tom pocht das Herz.
Stottert er. Ich bin der Enkel von... Sie haben ein Bild gemalt für meine Großmutter. Da wollte ich mich im Namen meiner Großmutter recht herzlich bedanken.
So? Fragt Van Gogh. Welches Bild habe ich denn für deine Großmutter gemalt?
Tom kann schlecht sagen, dass es das Bild ist, was dort auf der Staffelei steht.
Also, da sind auch Blumen drauf. Sonnenblumen, so ähnlich wie die da.
Van Gogh guckt erstaunt.
Ich male zum ersten Mal Sonnenblumen. In der Hoffnung, dass ich mit Gauguin in unserem eigenen Atelier wohnen werde, will ich eine Reihe von Bildern dafür machen. Weiter nichts als lauter große Sonnenblumen. Wenn ich also diesen Plan ausführe, wird es ein Dutzend Bilder geben. Das Ganze eine Sinfonie in Blau und Gelb. Ich arbeite jeden Morgen von Sonnenaufgang an. Denn die Blumen verwelken schnell und das Ganze muss in einem Zug gemalt werden. Aber dies hier sind die ersten.
Verstehe,
erwidert Tom, obwohl das so nicht ganz stimmt.
Dann sind es vielleicht keine Sonnenblumen, sondern andere Blumen, die Sie gemalt haben. Aber auf alle Fälle hat meine Großmutter ein Bild von Ihnen gekauft.
Jetzt verfinstert sich der Blick des Malers.
Du lügst, denn ich habe noch nie ein Bild verkauft.
Ach,
Tom stützt die Arme in die Hüften.
Jetzt lügen Sie aber. Sogar ich weiß, dass Sie total berühmt sind und sich ein Ohr abgeschnitten haben.
Erschrocken hält sich Tom die Hand vor den Mund. Jetzt ist es raus.
Sie sind doch der Herr Van Gogh, oder?
Fragt er kleinlaut, um von den Ohren schnell abzulenken. Der Maler nickt und fasst sich an beide Ohren, wie um zu sehen, ob sie noch da sind.
Na also?
Tom hebt die Hände entschuldigend vor sich.
Dann haben Sie schon eine Menge Bilder verkauft, wollte ich sagen. Warum nicht meiner Großmutter?
Du willst mich wohl zum Narren halten, du hundsgemeiner Bengel. Los, verschwinde! Raus aus meinem Atelier!
Van Gogh hebt drohend einen großen Pinsel in die Luft und kommt auf ihn zu. Jetzt hält sich Tom zur Sicherheit die Hände an seine Ohren.
Hilfe! Herr Einstein!
Ruft er. Van Gogh wird rot wie die Farbkleckse auf seinen Schuhen. Tom kneift die Augen fest zusammen. Dann wird es still. Und als er sie vorsichtig wieder öffnet, erst das eine, dann das andere, steht er wieder in seiner gelben Küche.
Puh.
Er atmet tief durch. Das war knapp. Und kaum, dass er einmal kräftig durchgeatmet hat, geht die Haustür auf.
Bitte, bitte lass es nicht schon wieder diesen Albert Einstein sein, der mich zu irgendwelchen Verrückten beamt,
denkt Tom.
Bin zurück!
Die Mutter steckt den Kopf durch die Küchentür.
Was ist denn mit dir los?
Fragt sie.
Wieso?
Tom tut verwundert.
Sei ehrlich, warst du draußen? Du bist so aus der Puste und schwitzt. Ich habe nur ein Salamibrötchen gegessen,
versichert Tom.
Da musst du es aber ganz schön schnell gegessen haben.
Grinsend verlässt die Mutter die Küche. Tom ist heilfroh, dass die Tür hinter ihr nicht sofort wieder aufspringt. Erschöpft lässt er sich auf den Küchenstuhl fallen. Ganz schön anstrengend, so ein Mozart und ein Van Gogh.
Du, Mama?
Fragt Tom beim Abendessen.
Wieso wohnt Oma eigentlich nicht in einer Villa oder sowas?
Die Mutter lacht und nimmt einen Schluck Pfefferminztee.
Und was macht sie dann mit ihren 17 Zimmern?
Fragt sie. Tom zuckt mit den Schultern.
Keine Ahnung, aber wenn man reich ist, macht man das so. Oder ist sie sehr geizig?
Oma ist weder geizig noch reich, antwortet die Mutter.
Vielleicht hat sie nicht so viel im Portemonnaie,
widerspricht Tom.
Aber reich ist sie trotzdem. Das Bild mit den Sonnenblumen in ihrem Wohnzimmer, weißt du überhaupt, wer das gemalt hat?
Tom macht eine kleine Pause, um dann mit weit aufgerissenen Augen das Geheimnis zu lüften.
Van Gogh!
Seine Mutter bleibt unbeeindruckt.
Ich weiß. Ja, aber Bilder von Van Gogh kosten Millionen,
sagt Tom.
Das Sonnenblumenbild in Omas Wohnzimmer hat 49,90 gekostet,
sagt die Mutter.
Ich war zufällig dabei, als sie es gekauft hat. Dann war der Van Gogh tatsächlich nicht so berühmt?
Tom haut mit der Faust auf den Tisch.
Ich wusste doch, dass wir in der Schule immer nur falsches Zeug lernen. Wozu gehe ich da überhaupt hin? Die Lehrer wissen nämlich auch nichts so ganz genau. Und dann behaupten sie einfach irgendwas. Und dann natürlich wird der Van Gogh sauer, wenn ich so einen Unfug sage.
Doch, doch, sagt die Mutter. Der Vincent van Gogh ist schon berühmt. Sehr sogar. Und das echte Sonnenblumenbild ist sicher ein ganz schönes Sümmchen wert. Aber Oma hat nur einen Kunstdruck. Das macht man so mit berühmten Gemälden. Man kopiert sie. Weil sie sind ja schön. Und so kann sie sich dann jeder ins Wohnzimmer hängen.
Nach einer kurzen Weile fährt die Mutter fort.
Es ist besser, du gehst weiterhin in die Schule und unterhältst dich mit Van Gogh.
Ja, ja, natürlich glaubt sie ihm nicht. Tom stopft sich den Rest der Nudeln in den Mund. Verdammt. Apropos Schule. Jetzt fällt es ihm wieder ein. Das Kleopatra-Referat. Morgen soll Tom vor der Klasse stehen und erzählen, was er über Kleopatra weiß. Was weiß er schon? Er weiß, dass Kleopatra eine Pharaonin war. Ansonsten weiß er, dass er nichts weiß. Nicht mal, was eine Pharaonin überhaupt ist. Er hatte in der Geschichtsstunde über Kleopatra schon gleich am Anfang den Faden verloren, hatte in den grauen Himmel gestarrt und daran gedacht, wie er im Sommer mit seinem roten Gummiboot über die blauen Wellen geschaukelt war. Der Schreck über das vergessene Referat ist jedoch schnell verflogen. Tom lehnt sich zurück und nimmt beruhigt einen Schluck Milch. Kleopatra, erinnert er sich, stand auf Einsteins Namensliste. Und wenn die Mutter morgen früh zur Arbeit geht, dann ist noch Zeit genug für ein Pläuschchen mit der Pharaonin höchstpersönlich.
Und übrigens, unterbricht die Mutter Toms Gedanken, wusstest du, dass Van Gogh zu Lebzeiten völlig unbekannt war und nur ein einziges Bild verkauft hat?
Tom schüttelt den Kopf. Jetzt wird ihm einiges klar. In der Nacht schläft Tom tief und fest. Normalerweise träumt er an diesen Grau in Grautagen immer bunt und wild, ist Cowboy im Saloon und im nächsten Moment Basketballstar, der den Korb auf 10 Meter Entfernung trifft. Doch jetzt bleibt alles ruhig und dunkel. Und so erwacht er am nächsten Morgen erholt und munter, bereit für die nächste Zeitreise. Zwar hätte er auch nichts dagegen, noch ein Weilchen im Bett liegen zu bleiben, aber die Schule ruft und mit ihr das Referat über Kleopatra. Kaum, dass die Mutter das Haus verlassen und Tom einen schönen Schultag gewünscht hat, flitzt der Junge in die Verbotszone, das Arbeitszimmer seines Vaters, steckt den Datenstick mit der Aufschrift höchst vertraulich in den USB-Eingang des Computers und weiß auf Einsteins Frage, »Wen wollen Sie treffen?« sofort eine Antwort. Ohne zu zögern klickt er auf den Namen Kleopatra. Da beginnt der Boden unter Tom zu beben. Zuerst nur leicht wie ein Zittern. Dann immer stärker und ruckliger, sodass Tom den Halt verliert und sogar vom Stuhl herunterfällt. Wie in Zeitlupe fällt er und fällt. Und als er endlich den Boden berührt, da wankt dieser zwar noch immer, doch statt des blauen Teppichs hat er nun dunkles Holz unter seinen Handflächen. Tom setzt sich auf. Er braucht einen Moment, um zu begreifen, dass es tatsächlich unter ihm wankt, denn er befindet sich auf einem Schiff. Er liebt Schiffe. Wenn es im Urlaub nicht mindestens eine Dampferfahrt oder einen Segeltörn gab, dann war es für Tom kein richtiger Urlaub. Dies hier ist jedoch weder ein Dampfer noch ein ganz normales Segelschiff. Es ist ganz und gar kein normales Schiff. Es ist wie ein fahrender Palast. Alles um ihn herum ist aus Gold, Marmor, die Segel aus roter Seide. Mindestens 100 Mann rudern diesen Palast, wenn nicht sogar 300. Alle sehen vergnügt aus, als wäre das der schönste Urlaub, den sie je gemacht haben. Frauen in langen Gewändern spazieren auf dem Riesenschiff umher und bieten frische Früchte an. Tom schaut auf seine Lederlatschen. So ähnliche trägt sein Vater im Sommerurlaub auch immer. Auf einer Art Thron sitzt eine Art Königin, nur ohne Krone. Sie schaut stumm über das Meer und lässt sich von mehreren Dienern mit Palmenblättern Luft zufächeln. Es ist völlig übertrieben, wie alles auf diesem Schiff, denn es weht ein ziemlich frisches Lüftchen hier auf dem Wasser. Tom hat nicht das Gefühl, in einer anderen Zeit zu sein, eher wie in einem Märchen.
Er kann sich nur schwer vorstellen, dass dieses prunkvolle, moderne Schiff mindestens 1700 Jahre vor der unbequemen Kutsche Mozarts existiert haben soll. Aber wenn er sich richtig erinnert, dann hat Kleopatra sogar noch vor unserer Zeitrechnung gelebt. Apropos Zeit. Tom hat keine Zeit zu verlieren, schließlich muss er gleich in die Schule. Mutig steigt er die wenigen Treppen bis zur Königin hinauf. Sie trägt eine schwarze, glatt gekämmte Perücke und ist überall mit Schmuck behängt. Da ist Toms Mutter gar nichts dagegen, die auch gerne Halsketten und Ringe trägt. Aber so viele Ohrringe, Perlenketten und Armreifen auf einmal hat Tom noch nie gesehen. Eine richtige Klimperkönigin, denkt er.
Entschuldigen Sie bitte.
Er versucht eine leichte Verneigung.
Sie sind bestimmt Kleopatra. In welchem Jahr genau leben Sie? Aus welcher Stadt kommen Sie? Und was haben Sie so gemacht in Ihrem Leben? Und was überhaupt ist ein Pharao?
Er überlegt.
Naja, wann Sie gestorben sind, werden Sie mir sicher nicht sagen können.
Tom kommt sich vor, als würde er den Hausmeister für die Schülerzeitung interviewen. Und Kleopatra hat auch einen ähnlich grimmigen Blick wie der Hausmeister. Doch im Gegensatz zu ihm mag sie sich wohl nicht so gern unterhalten. Sie sitzt stumm und starrt ihn an, als wäre er nicht ganz bei Trost.
»Ich will nicht unhöflich sein«, sagt Tom, »aber ich habe keine Zeit. Verraten Sie mir, was Sie so gemacht haben. Irgendwas von den wichtigen Dingen. Bitte, ich muss es gleich in der Schule wissen.« »Fragen Sie diesen Flegel, wie er mit mir redet.«
Kleopatra schaut zu einem ihrer unzähligen Diener.
»Das können Sie mich wohl nicht selber fragen«,
fragt Tom verärgert.
»Ich könnte wohl«, sagt Kleopatra. »Ich spreche mehr als genug Sprachen, 7 an der Zahl. Aber ich will nicht.«
»Wie redet ihr mit der Königin?«,
fragt ein Diener, der ein Palmenblatt vor Kleopatra auf- und abschwingt.
»Gehen Sie zurück an Ihr Ruder«,
befiehlt er streng.
»Wir wollen bald in Rom ankommen.«
»Schon wieder Rom?
Wieso wollen alle nach Rom?«, fragt Tom.
»Die Königin Ägyptens wird in Rom den großen Cäsar besuchen. Und jetzt marsch zurück ans Ruder!«
Aus Kleopatra scheint Tom nichts herauszubekommen. Und bevor Tom hier gleich von jemandem über die Reling geworfen wird, macht er sich lieber davon. Er schlendert über Deck, beißt in eine Ananas und staunt nicht schlecht, als er sieht, wie mitten auf dem Schiff eine Ziege gemolken und ihre Milch in eine Art Badewanne gegossen wird.
»Warum füllt ihr die Wanne mit Ziegenmilch?«,
fragt Tom eine Frau in einem fliederfarbenen Gewand.
»Aber Sie wissen doch, die Königin badet ausschließlich in Ziegenmilch.«
»Ach so, ja, natürlich«,
murmelt Tom. »Wieso überhaupt Königin? Und warum Schiff?« Tom hatte gelernt, Kleopatra sei eine Pharaonin und die wohnen doch in Pyramiden oder so. Jetzt hat Tom noch mehr Fragen als vorher. Wie soll er aus lauter Fragen bloß gleich einen Vortrag machen?
»Ist der Nil nicht ein wunderschöner Fluss?«,
fragt eine Frau und lehnt sich neben Tom an die Reling.
»Das ist der Nil?«
Tom weicht einen Schritt zurück. »Da gibt es doch Krokodile. Das hat er schon oft in Filmen gesehen. Die Sonne brennt ihm auf den Kopf.«
»Ja, ja«, sagt Tom, »ein schöner Fluss. Aber was nur will Kleopatra in Rom?«
Die junge Frau flüstert hinter vorgehaltener Hand.
»Der kleine Cäsarion soll doch seinen Vater kennenlernen.«
Dann deutet sie auf den kleinen Schreihals, der gerade in die Ziegenmilch gesetzt wird.
»Donnerwetter!«
Tom reißt die Augen auf.
»Jetzt sagen Sie nicht, Kleopatra, die Königin Ägyptens, hatte ein Kind mit Cäsar, dem Herrscher über Rom.«
Die Frau kichert und läuft davon. Tom schaut hinüber zu Kleopatra, die sich auf den Weg zur Badewanne macht. Im gleißenden Licht funkeln ihre Ketten so sehr, dass Tom die Augen schließen muss. Und wie er sich's beinahe dachte, befindet er sich, als er erst das eine, dann das andere Auge wieder öffnet, nicht mehr auf dem Schiff. Dass er jedoch praktischerweise gleich im Unterricht sitzt, das hätte er nicht erwartet.
»Tom, komm bitte nach vorn und erzähle uns, was du über Kleopatra weißt.«
Langsam steht Tom auf und geht vor die Klasse.
»Oh,
beginnt er zögerlich sein Referat.
»Also Kleopatra war gar nicht nur eine Pharaonin, sondern auch Königin von Ägypten.«
»Das ist das Gleiche«,
unterbricht die Graufrisur sofort ganz besserwisserisch.
Pharaonen sind Könige und gleichzeitig meint ihr Volk sogar, sie seien auch Götter. Aber das hatten wir ja schon in der letzten Stunde.
Tom fährt fort.
Kleopatra konnte 7 Sprachen sprechen und sie hatte ein ganz wahnsinnig großes Schiff, alles golden und mit Marmor und so. Und da gab es Ananas und eine Badewanne. Kleopatra hat nur in Ziegenmilch gebadet und jedenfalls war sie mal auf dem Nil unterwegs nach Rom zu Cäsar. Denn mit Cäsar hatte sie ein Kind, Cäsarion, ein echter Schreihals. Der war noch ganz klein, so 1 Jahr alt, schätze ich, als sie mit ihm nach Rom geschippert ist.
Jetzt schaut die Graufrisur auf und Toms Referat nimmt Fahrt auf, wie das Schiff, als der Wind kräftig in die Segel blies.
Haarklein erzählt er vom Schiff und der Ziegenmilch und den Farben des Nils.
Am Ende des Referats sitzen seine Mitschüler staunend da.
»Wusste gar nicht, dass du so viel Fantasie hast«, sagt die Lehrerin.
Sie scheint, auch wenn sie es nicht zugeben mag, ein bisschen beeindruckt und trotzdem meint sie, wie das Lehrer ebenso tun,
»Allerdings wissen wir jetzt auch nicht mehr als vorher.«
»Also ich hab das mit der Ziegenmilch nicht gewusst«,
springt Toms Banknachbar für seinen Freund in die Bresche und eine andere Mitschülerin ruft,
»Ja, und diese ganzen Zahlen, die stehen ja im Buch. Das können wir doch selber lesen.«
Kaum von der Schule zurück möchte Tom noch einen König treffen. Könige machen Spaß. Hätte er nur besser im Geschichtsunterricht aufgepasst und würde einen König kennen. Mal abgesehen von den Königen in sämtlichen Märchen, die er früher vorgelesen bekommen hat. Den König Drosselbart zum Beispiel, den kennt er ziemlich gut. Aber der befindet sich nicht auf Einsteins Liste. Da. Tom stoppt den Mauszeiger auf dem Namen King. King ist doch das englische Wort für König. Martin Luther King, liest Tom laut. Er zögert.
Und wenn das ein böser König ist?
Er hat diesen Namen nämlich überhaupt noch nie gehört. Und Martin aus der Parallelklasse ist auch ein ziemlich böser Kerl. Es gibt ganz bestimmt böse Könige. Könige, die einen gleich in einen Kerker werfen lassen, wenn man nicht tut, was sie sagen. Tom zögert. Er überlegt hin und her, ob er es wagen soll oder nicht, bis er müde den Kopf auf die Arme legt.
»Ich habe einen Traum«,
hört er plötzlich eine Stimme. Aber die klingt nicht wie seine eigene. Er muss eingenickt sein. Jetzt, da er die Augen öffnet, sitzt er auf einer Steintreppe. Am Fuße der Treppe wimmelt es von vielen, vielen Menschen, Hunderten, wahrscheinlich sogar Tausenden und Hunderttausenden. In der Mitte dieser riesigen Menschenmasse befindet sich eine Art rechteckiger Teich. Tom dreht sich um. Hinter ihm erhebt sich ein weißes Gebäude mit Säulen. Davor spricht ein Mann in ein Mikrofon. Ein seltsamer König ist das. Einer, der all diesen Menschen von seinen Träumen erzählt. Statt einer Krone und einem roten Gewand mit weißem Kragen trägt dieser König einen schwarzen Anzug und eine Krawatte. Seine Hautfarbe ist dunkel, wie die der meisten hier.
»Ich habe einen Traum«, sagt er, »dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen können. Ich habe einen Traum«, dass ich eines Tages selbst der Stadt Mississippi, ein Staat, der in der Hitze der Ungerechtigkeit und Unterdrückung verschmachtet, in eine Oase der Gerechtigkeit verwandelt. Ich habe einen Traum, dass meine 4 kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird. Ich habe einen Traum heute.
Hey«,
sagt Tom zu dem Jungen neben sich.
»Wieso erzählt euch euer König von seinen Träumen?«
Aber die Menschen jubeln so laut, dass der Junge Tom nicht verstanden hat. In welchem Jahr er wohl gelandet ist? Sieht eigentlich fast so aus wie in seiner Zeit. Aber der König redet von Sklaven. Es muss also lange vor seiner Zeit sein. Dann herrscht wieder großes Schweigen. Die Leute lauschen gebannt dem Mann, der ihnen noch mehr von seinen Träumen erzählt.
»Hey«,
flüstert Tom dem kleinen Jungen nochmal zu.
»In was für einem Reich bin ich hier?«
»Im Reich der Schwarzen«,
antwortet der Junge, der ungefähr so alt sein muss wie Tom.
»Meinst du Afrika?«
Der Junge schüttelt den Kopf.
»Das hier ist das gelobte Land Amerika.«
»Aber dann ist es nicht euer Reich. Hier leben doch alle miteinander, Schwarze, Weiße und alle anderen auch«,
weiß Tom.
Von wegen. Es gibt hier das Reich der Schwarzen und das Reich der Weißen. Du bist jetzt in unserem Reich. Denn Martin Luther King ist unser Mann.
Der Junge schaut sehr stolz zu seinem König hin.
Der sieht nicht aus wie ein König, findet Tom.
Er ist unser Mann,
wiederholt der Junge.
Er spricht uns aus dem Herzen. Wir wollen die gleichen Rechte wie ihr Weißen.
Habt ihr doch,
sagt Tom. Da springt der Junge auf.
Haben wir nicht,
ruft er wütend.
Oder warum muss ich in eine andere Schule gehen als du? Muss woanders im Bus sitzen, woanders essen, woanders auf die Toilette gehen. Warum, hä?
Ich weiß nicht warum,
sagt Tom und findet unerhört, was der Junge ihm da erzählt. In seiner Schule hat er zwei Freunde aus dem afrikanischen Kamerun. An denen ist gar nichts anders. Höchstens ihre Nachnamen. Sebuturu und Ndial. Aber sonst sitzen sie selbstverständlich in der gleichen Schule und fahren im selben Bus nach Hause. So wie auch die mit den großen Füßen und die mit den roten Haaren und die mit den leicht verrückten Computervätern.
In welchem Jahr bin ich?
Fragt er seinen anderen Nebenmann. Denn der Junge schaut wieder ganz gebannt zu seinem König.
1963.
Antwortet ihm jemand. Ein anderer ruft,
»Für Freiheit und Gerechtigkeit!«
Tom versteht nicht, wo er hier gelandet ist. Offenbar hatten Menschen mit dunkler Hautfarbe 1963 noch nicht die gleichen Rechte wie Weiße. Zumindest in Amerika. Tom mag das gar nicht glauben. Schließlich ist das gerade mal 50 Jahre her und nicht 500. Tom hört dem König eine Weile zu. In dessen Träumen geht es darum, dass alle gleich behandelt werden. Ob Tom diesem König zu verdanken hat, dass er mit Sebuturu und Ndial befreundet sein darf? Tom ist sehr beeindruckt. Er möchte auch mal so vielen Menschen aus dem Herzen sprechen. Und Jungs wie der neben ihm sollen sagen, das ist unser Mann. Und als würde er über diesen Gedanken einschlafen und in einen Traum fallen, befindet sich Tom plötzlich wieder im Arbeitszimmer seines Vaters. Wie still und öde es hier ist. Während es draußen so viele Ungerechtigkeiten gibt. Bei den Graufrisuren zum Beispiel. Die sollte man gesetzlich dazu verpflichten, ihren Unterrichtsstoff so zu vermitteln, dass man gerne in die Schule geht. Tom holt eine Getränkekiste aus dem Keller. Er stellt sich darauf, legt die Faust an die Brust und ruft in eine leere Flasche hinein.
Ich habe einen Traum, dass eines Tages Lehrer keine Graufrisuren mehr sind. Ich habe einen Traum, dass meine Kinder und andere Kinder im Klassenzimmer nicht mehr sehnsüchtig auf die Pausenklingel warten, dass sie gut gelaunt und hellwach den Unterricht verfolgen. Ich habe einen Traum, dass Lehrer genauso gern lernen wie ihre Schüler und genauso gern ihr Wissen an sie weitergeben, wie sie Wissen von Schülern annehmen. Ich habe einen Traum, dass wir, die Schüler der Sophie-Scholl-Schule,
Tom überlegt, was er noch fordern könnte.
Dass wir, die Schüler der Sophie-Scholl-Schule,
setzt er nochmals an. Wer ist denn eigentlich Sophie Scholl? Fragt er sich bei dieser Gelegenheit. Tom geht in ihre Schule und weiß nicht, wer sie ist. Noch nie hat eine Graufrisur von ihr erzählt. Immer erzählen sie von Napoleon und Heinrich dem Irgendwelchten, aber über Sophie Scholl fiel noch kein einziges Wort. Dann muss er sie eben selber fragen, beschließt Tom übermütig. Dass seine Mutter noch nicht von der Arbeit zurück ist, sollte er unbedingt ausnutzen. Und schon sitzt er wieder auf dem verbotenen Stuhl vom Papa und klickt sich in das wahnsinnig geniale Computerprogramm. Tom geht alle Namen durch, kann aber keine Sophie Scholl finden. Irgendwas aber muss sie doch erfunden oder gemacht haben, sonst würde wohl kaum eine Schule nach ihr benannt sein. Tom klickt Albert Einstein an, der unten in der Bildschirmecke hockt.
Wen wollen Sie treffen? Bitte wählen Sie,
sagt er. Er scheint schon ein wenig müde von den vielen Reisen durch die Geschichte.
Sophie Scholl,
sagt Tom laut und deutlich.
Ich habe Sie nicht verstanden. Bitte treffen Sie eine Auswahl,
wiederholt Einstein. Tom wiederholt den Namen noch einige Male. Er buchstabiert ihn sogar. Doch auch Einstein scheint keine Sophie Scholl zu kennen. Mittlerweile stehen seine Haare in noch mehr Richtungen vom Kopf ab. Der Computer ist auch ziemlich heiß gelaufen. Draußen hat starker Regen eingesetzt. Der Wind peitscht ihn ans Fenster und der Himmel droht sich wieder in sein tiefstes Grau zu verfärben. Da endlich sagt der berühmte Physiker,
»Einen Moment. Die Verbindung wird hergestellt.
Tom wartet. Dann schließt er die Augen, dass es schneller geht. Aber als er sie wieder öffnet, da sitzt er noch immer auf dem Schreibtischstuhl seines Vaters. Er dreht sich mitsamt dem Stuhl einmal links rum, dann rechts herum, doch auch das befördert ihn in keine andere Zeit. Einstein versucht weiterhin, die Verbindung herzustellen. Sieht aus, als wäre das Programm abgestürzt. Tom klickt ein paar Mal ungeduldig auf den Mauszeiger.
»Ach, Manno!«
mault er dann und haut sich die Hand vor die Stirn. »Warum ist er nicht gleich darauf gekommen? Er kann doch auch etwas über Sophie Scholl in einem Buch nachlesen. So wie früher.« Eine ganze Wand des Arbeitszimmers ist vollgestellt mit Bücherregalen und darin steht ein Lexikon neben dem anderen. Eine ganze Menge sind das. Ziemlich angestaubt, weil sie hier kaum noch jemand in die Hand nimmt. Dabei können Bücher immerhin nicht abstürzen. Man kann sie, so wie man es jahrhundertelang getan hat, einfach aufschlagen, darin lesen und schlau werden. Tom legt den Kopf schief und liest die Titel auf den Buchrücken. Alles nicht das, was er sucht. Bücher darüber, wie man Computerprogramme schreibt und Bücher darüber, wie man Computer repariert. Doch da, ganz unten in der Ecke des Regals, stößt Tom auf ein Buch, das so alt und zerfleddert ist, dass es unmöglich von Computern handeln kann. Tom zieht es heraus. Vielleicht ist es ja ein Lexikon, das ihm etwas über Sophie Scholl erzählen mag. Ach nein, die Bibel. Sonderlich biblisch hört sich der Name Scholl nicht an, denkt er noch. Da drückt der Wind ganz plötzlich die Fenster auf. Es knallt und der Sturm wirbelt im Zimmer umher und alles auf und durcheinander. Die Seiten der Bibel in Toms Händen lösen sich und flattern herum wie Herbstblätter auf den Bürgersteigen. Der ganze Raum ist voll von Buchseiten. Tom versucht, sie einzufangen. Aber vor lauter Blättern verliert er die Orientierung und weiß gar nicht, wohin er zuerst greifen soll. Schließlich fliegen die Seiten eine nach der anderen zum offenen Fenster hinaus. Nur eine letzte Seite segelt noch durch das Zimmer. Genau in dem Moment, in dem Tom sie erwischt, steht er plötzlich in einer großen Halle, einer Art Fabrik. Hier riecht es wie die Zeitungen seiner Eltern morgens am Frühstückstisch. Herren in weißen Leinenhemden und braunen Hosen schlurfen über einen knarzenden Holzboden. Sie tragen Strümpfe bis zu den Oberschenkeln, mantelartige Umhänge und spitze Schuhe. Ziemlich bequem, findet Tom, der selbst in solch einer Kleidung steckt. Im Gegensatz zu den bunten Mozart-Kostümen würde er dies hier wohl auch freiwillig tragen.
»Entschuldigen Sie«, spricht Tom jemanden an, der eilig ein paar Buchstaben aus Metall an Tom vorbeiträgt. »Kennen Sie zufällig die Sophie Scholl?«
»Sophie wer?«
Der Mann bleibt stehen und hält Tom sein Ohr entgegen. Tom wiederholt, so laut er kann,
»Ich möchte die Frau Scholl sprechen.«
Da ist es plötzlich totenstill. Die Arbeiter hören auf, an den großen Holzrädern zu drehen. Kein Papier raschelt mehr. Und keine Diele knarrt. Man würde eine Fliege summen hören, wenn es hier eine Fliege gäbe. Gerade als Tom denkt, alle wären eingefroren und er müsse zurück in die Gegenwart, bevor er überhaupt herausgefunden hat, wo er hier gelandet ist und ob sich hier vielleicht irgendwo eine Sophie Scholl versteckt, tritt einer der Herren hervor und fragt,
»Wie kommst du hier herein, Fremder?«
»Durch die Tür«,
sagt Tom. Und plötzlich hört er es von allen Seiten surren, als sei der Raum nun tatsächlich voll von Fliegen.
»Auskundschafter, Verräter, Fremdling, Eindringling«,
hört Thomas von allen Seiten flüstern.
»Gib sofort die Seite zurück!«
Jemand zieht ihm schwungvoll die Buchseite aus den Händen, die er aus dem Arbeitszimmer seines Vaters mitgenommen hat. Die Männer gucken so böse, dass Tom sich fast zurück zum wütenden Van Gogh wünscht. »Wo ist er hier reingeraten?«
»Hey«,
sagt er.
»Ich will euch nicht ausspionieren oder sowas. Macht ihr denn was Geheimes?«
»Was Geheimes?« fragt ein Mann. »Wir machen etwas ganz ungeheuerlich Großes.«
Dann tritt der etwas beleibte Mann näher und stellt sich vor.
»Mein Name ist Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg. Und wer sind Sie, mein Herr?«
»Ich bin der Tom. Hallo.«
Tom streckt dem Herrn Gutenberg die Hand entgegen. Noch immer starren ihn alle an, als hätte er etwas sehr Schlimmes getan, zum Beispiel Cola nach dem Zähneputzen getrunken. Dabei hat Tom ja noch gar nichts getan, außer hier zu stehen.
»Wer hat Sie geschickt?«
fragt Gutenberg und versucht, höflich zu bleiben.
»Die Arbeit hat bereits begonnen. Wir brauchen keine Arbeitskraft mehr.
Niemand hat mich geschickt. Und ich wollte auch Ihre Produktion nicht stören. Ich suche nur eine Sophie Scholl.
Hier wird gearbeitet. Hier gibt es keine Weibsbilder,
erwidert Herr Gutenberg streng. Tom schaut aus dem großen Fenster. Davor wimmelt es von Menschen und Tieren. Kühe und Ziegen laufen auf der Straße wie Hunde und Katzen umher. Müllberge türmen sich. Menschen schieben Karren vor sich her. Und was sie tragen, würde Toms Mutter wohl als alte Lumpen bezeichnen.
»Was stellt ihr denn hierher?«
fragt Tom neugierig. Die Männer schauen stumm. Gutenberg ergreift wieder das Wort.
»Etwas, das Ihre Vorstellung übersteigt, mein Freund. Niemand darf davon erfahren, bis wir fertig sind.«
Tom hebt zwei Finger in die Luft.
»Ich schwöre«,
sagt er leicht gelangweilt, weil jeder, der ihn kennt, weiß, dass Geheimnisse bei Tom wirklich gut aufgehoben sind.
»Ich schwöre, dass ich nichts verraten werde. Nun sagt schon, was steht da so Wichtiges in euren Büchern?«
Alle weichen zurück, als hätte Tom einen Dolch gezogen.
»Woher wissen Sie, dass wir hier Bücher drucken?«
Gutenberg ist ganz aufgebracht. Er ballt die Faust.
»Wer weiß noch davon, junger Bursche?«
Ganz nah hält er seine Faust vor Toms Nase. Die Hand riecht nach Druckerfarbe.
»Na, ich hab doch Augen im Kopf«,
wehrt sich Tom.
»Ich sehe doch, dass ihr ein Buch druckt. Aber ich weiß nicht, was so Wichtiges darin steht. Ein Buch zu drucken ist ja nun nichts Neues.«
»Nichts Neues?«
Gutenberg erstarrt. Dann lässt er die Faust langsam sinken.
»Wer hat es und wo vor uns getan?«
fragt er. Und er klingt dabei so enttäuscht wie Tom, wenn er sagen muss, dass jemand mehr Körbe beim Basketball geworfen hat als er. So ganz genau weiß Tom natürlich nicht, wo die Sache mit den Büchern begonnen hat. Aber Bücher gibt es doch nun wirklich schon ewig. Oder?
Gibt es etwa noch keine Bücher?
Fragt er vorsichtig.
Es gibt Bücher, sagt Herr Gutenberg. Natürlich gibt es Bücher. Aber die sind von Hand geschrieben. Dies hier ist eine Sensation. Ein Wunder. Denn eine Seite ist ohne Fehl und Tadel von der gleichen Schönheit wie die andere. So etwas hat die Welt noch nie gesehen.
Er nimmt einem Arbeiter vorsichtig ein Blatt aus den Händen.
Schau.
Gutenberg tippt auf das Blatt.
Wir vermögen den Text der Bibel in genau der gleichen Qualität mehrere hundertmal herzustellen. Und das, mein Lieber, in weniger als ein paar Jahren. Das Jahr 1450 wird alles revolutionieren. Bald schon werden viele Menschen Bücher in den Händen halten.
Jetzt dämmert es Tom. Er hatte doch eben erst die Bibel aus dem Regal seines Vaters gezogen und prompt hat ihn der abgestürzte, offenbar sehr verwirrte Einstein zu einem Herrn Johannes Gutenberg befördert, der vielleicht den Buchdruck erfunden hat. Tom muss fast ein bisschen grinsen, wie wichtig sich dieser Gutenberg vorkommt, obwohl er es sich so kompliziert macht. In weniger als ein paar Jahren. Tom kann sich nicht verkneifen zu sagen:
Sieht ganz schön umständlich aus, wie ihr das macht.
Umständlich?
Gutenberg schaut ganz entrüstet.
Wissen Sie, wie viele Jahre ich diesen Moment hier vorbereitet habe? Ich brauchte große Mengen an teuren Materialien, um die Buchstaben in Metall zu gießen. Ich brauchte viel mehr Papier, als alle Ämter in Mainz in einem Jahr verbrauchen. Wir mussten Pressen bauen, Farbe erfinden, die gut hervortritt und dabei schnell trocknet. Ich musste viel Geld auftreiben, sehr viel, um die Arbeiter zu bezahlen. Dieses Buch hier drucken wir auf Pergament. Dafür musste das Fell von tausenden Ziegen, Schafen und Kälbern verarbeitet werden.
Komisch, wundert sich Tom und sagt, heutzutage braucht man nur etwas in den Computer zu tippen und schon druckt der Drucker das auf schneeweißem Papier aus. Dazu braucht man keine so große Halle und keine 500 Mann und keine 1000 Schafe. Und das dauert auch höchstens 2 Minuten. Ich meine, so ein ganzes Buch, okay, das dauert vielleicht ein bisschen länger. Eine Stunde vielleicht.
Gutenberg und seine Arbeiter sind inzwischen ganz blass geworden.
Eine Stunde? Und schneeweißes Papier?
Stottert Gutenberg und sieht selber fast schneeweiß aus. Dann bietet er Tom ein Geschäft an. Tom soll ihm verraten, wie das geht, in so kurzer Zeit etwas auf schneeweißes Papier zu drucken, ohne eine große Halle anmieten und hunderte von Arbeitern bezahlen zu müssen. Dafür zahle er so viel Gold und Gulden, wie Tom zum Stadttor hinauszutragen vermag.
Wow, denkt Tom, dafür könnte ich mir ein richtig tolles Rennrad kaufen
und einen Basketball aus echtem Leder.
Nur leider weiß er ja gar nicht, wie so ein Drucker funktioniert. Und erst recht nicht, wie ein Computer gebaut wird. Sein Vater könnte das erklären, aber der ist ja nicht da. Tom überlegt. Und dann ist sie da. Seine großartige Idee. Er lässt sich von Einstein einfach zurückbringen, schnappt sich Computer und Drucker und kommt zurück hierher zu Gutenberg und seinen Männern in die Druckerei. Er verkauft ihnen das Ganze für einen Batzen Gold. Seine Eltern hätten sicher nichts dagegen. Tüftler wie Gutenberg einer zu sein scheint, haben doch einen Computer und Drucker flugs nachgebaut. Es wäre spannend zu wissen, wie die Welt heute wäre, wenn es 1450, also vor weit mehr als 500 Jahren, schon einen Computer und Drucker gegeben hätte. Tom will dem Geschäft zustimmen und reicht Gutenberg die Hand. Doch da drehen sich plötzlich alle um und gehen wieder an die Arbeit, drehen an den Rädern, drucken ihr erstes Buch weiter, als wäre nichts gewesen.
»Hey!«
ruft Tom.
»Lasst uns Partner werden!«
Doch niemand scheint ihn mehr zu sehen und zu hören. Da tritt Einstein durch die Tür.
»Ach, Junge«, sagt er in so einem grau-frisurigen Ton, »hast du denn noch nie im Physikunterricht aufgepasst? Wie soll denn Herr Gutenberg den Computer zum Laufen bringen? Siehst du hier irgendwo eine Steckdose? Auch die muss erst noch erfunden werden.«
»Oh Mann«, denkt Tom, »Bücher und Steckdosen. Wie kann man nur ohne die normalsten Sachen der Welt leben?«
Und dann ist er, als wäre es die normalste Sache der Welt, durch die Zeit zu reisen, schon wieder im Arbeitszimmer seines Vaters und starrt auf einen hellblauen Computerbildschirm.
»Kannst du mir vielleicht was über Sophie Scholl erzählen?« fragt Tom beim Abendessen seine Mutter.
Die stellt vor Verwunderung ihre Tasse ab und schaut ihren Sohn fragend an.
»Kennst du sie etwa auch nicht?« fragt er.
»Doch, doch.«
Die Mutter nimmt die Tasse wieder in die Hand.
»Ich wundere mich nur, dass du freiwillig etwas für die Schule wissen möchtest.«
Tom verkneift sich zu sagen, dass er das gar nicht für die Schule wissen muss, dass es ihn einfach nur so, von ganz allein interessiert. Viel hat die Mutter jedoch nicht über Sophie Scholl zu erzählen, außer dass sie eine sehr mutige junge Frau gewesen war, mutiger als Tom sich das überhaupt vorstellen könne. Während des Zweiten Weltkrieges, als Adolf Hitler regiert und die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzt hatte, da hätte Sophie Scholl zusammen mit ihrem Bruder und anderen unter Einsatz ihres Lebens Flugblätter erstellt und verteilt, auf denen sie zum Widerstand gegen Hitler aufforderte. Dafür sei sie verurteilt und getötet worden. Tom schaudert.
»Was?«
Die Mutter nickt.
»Hätte dieser dämliche Gutenberg nur nicht erfunden, wie man druckt?«
schimpft Tom.
»Dann hätte Sophie Scholl keine Flugblätter drucken können und hätte nicht sterben müssen.«
»Nun ja«,
meint die Mutter.
»Erstens hätte sie dann wohl mit der Hand geschrieben und zweitens ist die Erfindung des Buchdrucks die wahrscheinlich wichtigste Erfindung des letzten Jahrtausends. Ohne den Buchdruck hätte sich Wissen nicht besonders schnell verbreiten und die ganzen Wissenschaften nicht so rasant entwickeln können. Wenn jemand was erfunden hat, dann hätten andere, wenn überhaupt, erst sehr, sehr viel später davon erfahren. Wahrscheinlich hätten wir noch nicht einmal Steckdosen«,
sagt sie und drückt auf den Knopf des Wasserkochers. Tom kribbelt es etwas im Magen, als hätte er zu viel Kohlensäure getrunken. Dabei darf er zum Abendessen gar nichts mit Kohlensäure trinken. Die wichtigste Erfindung im letzten Jahrtausend? Und er war dabei. Unglaublich. Obwohl er persönlich ja eigentlich die Erfindung von Kakao in warmer Milch viel wichtiger findet. Jedenfalls dafür, dass der Gutenberg so wichtig war, war er gar nicht so eingebildet, findet Tom. Da sind die Graufrisuren viel schlimmer. Und die tun nichts anderes, als aus Büchern alles abzulesen. Tom möchte sich jetzt am liebsten von Einstein zu einem Lehrer beamen lassen, um ihm mal die Meinung zu sagen, dass er nämlich ohne Gutenberg gar nichts ablesen könnte und nichts wüsste. Aber Lehrer stehen nicht auf Einsteins Liste. Natürlich nicht. Dafür aber, erinnert sich Tom, befindet sich auf der Liste ein Name, den jede Graufrisur für wahnsinnig wichtig hält. Johann Wolfgang von Goethe. Einer, dessen Namen unzählige Straßen, Schulen und Buchhandlungen tragen, der hält sich ganz bestimmt für ganz besonders wichtig. Aber was bitte wäre auch der ohne Gutenbergs Erfindung? Wild entschlossen rennt Tom ins Arbeitszimmer, schmeißt die Tür hinter sich zu, fährt den Computer hoch, öffnet das Programm und klickt auf den Namen Goethe. Da erst fällt ihm auf, dass er gar nicht allein zu Hause ist.
zu spät.
Tom kann gerade noch hoffen, dass seine Mutter von der Zeitreise nichts mitbekommt. Da steht er schon in einem kahlen Arbeitszimmer, das so leer und kalt erscheint, wenn man es mit dem vollgestopften Arbeitszimmer seines Vaters vergleicht, in dem die Heizung immer viel zu heiß aufgedreht ist. Vor Tom sitzt ein Mann mit zurückgekämmten Grauhaaren, wie bei Frau Lehrerin, nur dass Goethe vorne viel mehr Glatze hat. Er trägt ein weißes Hemd und darüber eine schwarze Jacke. An einem Wandhaken hängt eine Perücke, so eine wie Mozarts Vater trug. Es muss also 1700 irgendwas sein, als diese Perücken für Männer groß in Mode waren. Goethe hält eine Feder in der Hand und starrt an die Decke. Dabei murmelt er:
Meister, Hexenmeister, Kleister, Meister und Kleister.
Klingt, als würde er gerade für einen Magier arbeiten, sich Zaubersprüche für ihn ausdenken oder sowas.
Guten Tag, Herr Goethe,
sagt Tom, bevor er gleich mit einem Puff aus Versehen in einen Frosch verzaubert wird. Vor einem Schriftsteller braucht man ja auch wirklich keine Angst zu haben. Im Gegenteil, Schriftsteller selbst scheinen sehr ängstlich zu sein. Goethe dreht sich erschrocken um.
Wer bist du, mein Junge?
Mein Name ist Tom. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich weiß, Schriftsteller werden nicht gern gestört. Ihr müsst ja immer nachdenken, so viel. Wenn ich nachdenke, dann habe ich auch lieber meine Ruhe.
Ja, ist schon gut, schon gut,
unterbricht Goethe.
Was willst du?
Ich bin geschickt worden, um Ihnen eine Nachricht zu überbringen.
Goethe legt die Feder auf seinem Schreibpult ab.
Ich höre.
Sie sind nicht so wichtig, wie Sie meinen.
Wer lässt dich diese Nachricht überbringen?
Mein Auftraggeber, Herr Gutenberg.
Ich kenne deinen Auftraggeber nicht,
gibt Goethe zu, wie sich das Tom schon gedacht hatte. Goethe fährt fort.
Richte deinem Herrn aus, dass er sich vertut. Nicht halte ich mich für wichtig, wohl aber die Ergebnisse meiner Forschungen.
Forschungen? Was für Forschungen?
Wundert sich Tom.
Meine naturwissenschaftlichen Forschungen und Untersuchungen zur Farbenlehre.
Oh.
Tom schaut sich um.
Dann habe ich mich in der Haustür geirrt. Ich wollte eigentlich zu dem Herrn Johann Wolfgang von Goethe. Kennen Sie den zufällig? Wohnt der hier in der Nachbarschaft? Das ist ein Schriftsteller und ich denke, der ist sehr eingebildet.
Willst du mich auf den Arm nehmen, Junge? Geh fort und lass mich dichten.
Tom steht wie angewurzelt da.
Was ist noch?
Tom zögert.
Sind Sie denn jetzt der Herr Goethe oder nicht?
Ja, ich bin Goethe.
Und Sie sind kein Schriftsteller?
Doch, das bin ich. Ich arbeite gerade an einer Ballade. Komm. Vielleicht kannst du mir helfen. Was reimt sich wohl auf Hexenmeister?
Tom tritt näher und lehnt sich auf Goethes Schreibpult. Er schiebt die Unterlippe vor und überlegt.
Geister,
sagt er dann.
Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben.
Genial! Goethe springt auf, nimmt Toms Wangen in seine Hände und küsst ihn auf die Stirn. Reimen macht ja richtig Spaß.
Und nun komm, du alter Besen, nimm die schlechten Lumpenhüllen,
sagt Goethe und schaut erwartungsvoll zu Tom. Der reimt weiter.
Bist schon lange still gewesen? Nun will ich dir einen Wunsch erfüllen.
Goethe überlegt.
Nehmen wir lieber den Knecht und den Willen,
meint er schließlich.
Bist schon lange Knecht gewesen, nun erfülle meinen Willen.
Ja, Goethe nickt. So ist es perfekt. Du bist begnadet, Junge. Zusammen verfassen sie ein ganzes Gedicht über den Zauberlehrling. Tom reimt, was das Zeug hält, und am Ende lässt Goethe die Feder schwermütig sinken, so schwermütig, wie wohl nur Schriftsteller es können, und sagt,
ich werde mich besser wieder den Naturwissenschaften zuwenden. Das interessiert mich ohnehin mehr als das Schreiben. Das Schreiben solltest du statt meiner übernehmen.
Und als Goethe nochmal laut aus dem gemeinsamen Gedicht liest,
»Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße.«
Da ist es, als hätte er einen Zauberspruch aufgesagt und Tom damit in die Badewanne gehext. Toms Mutter streckt den Kopf zur Badezimmertür herein.
»Du musst doch schon Froschhände haben«, sagt sie. »Nun komm mal langsam raus da. Wie lange willst du denn noch baden?«
Tatsächlich sind Toms Hände schon ganz verschrumpelt. Es war doch aber nur ein ziemlich kurzer Besuch beim Herrn von Goethe, der im Übrigen sehr nett war und überhaupt gar nicht eingebildet. Tom steigt aus der Wanne und wickelt sich in den Bademantel. Dann durchsucht er sein Zimmer nach seinem Deutschbuch. Als er es findet, wie auch immer es zwischen seine Sportklamotten geraten ist, blättert er hastig zur Ballade des Zauberlehrlings. Hier, schwarz auf weiß, heißt es wirklich: »Und nun komm, du alter Besen, nimm die schlechten Lumpenhüllen. Bist schon lange Knecht gewesen, nun erfülle meinen Willen.« So hatten er und Goethe das eben gerade gedichtet. Tom muss den Gürtel fester ziehen, sonst platzt er vor Stolz aus seinem Bademantel heraus. Hätte er doch nur zugehört, als seine Mitschülerin das Gedicht vorige Woche laut vorgelesen hatte, dann wüsste Tom jetzt, ob das Gedicht da schon ganz genauso klang oder ob es erst jetzt so geht, nachdem er Goethe beim Reimen geholfen hat. Tom zieht sich seinen Schlafanzug an und wirft sich auf sein Bett. Sollte ihm jemals wieder so eine graue Graufrisur eine schlechte Note unter das Diktat schreiben, dann wird er sich gerne daran erinnern, wie Goethe ihn »begnadet« genannt hatte.
»Hallo, Tommy!«
Der Vater kommt gut gelaunt ins Zimmer.
»Ich will dir nur eine gute Nacht wünschen.«
»Hey, Papa!«
Tom setzt sich auf.
»Als du weg warst, da habe ich ziemlich viel gelernt«,
sagt er aufgeregt und schaut erwartungsvoll.
»Das ist gut«,
antwortet der Vater.
»Aber nicht in der Schule«,
sagt Tom und kneift ein Auge zu.
»Warst du doch Basketball spielen?«
Der Vater zieht die Augenbrauen zusammen, wie immer, wenn er mit etwas nicht ganz einverstanden ist.
»Nein, ich war hier und da.«
Jetzt kneift Tom das Auge noch stärker zusammen. Aber der Vater scheint immer noch nicht zu verstehen. Tom versucht, ihm weiter auf die Sprünge zu helfen.
»Auf dem Nil war ich. In einer Kutsche. In einer Buchdruckerei. Einem Atelier. Einer Schreibstube. Naja, du weißt schon.«
Der Vater tut aber, als wisse er nicht.
»Ich hab dir doch gesagt, du bleibst zu Hause«,
sagt er und versucht streng zu klingen, was ihm aber nicht ganz gelingen will.
»Aber das war ich doch.«
Tom springt aus dem Bett.
»Ich war zu Hause und gleichzeitig unterwegs. Und ich muss dir sagen, du solltest unbedingt noch Sophie Scholl in dein Programm aufnehmen. So eine mutige Frau darf wirklich nicht fehlen.«
Entweder der Vater leidet unter Gedächtnisstörungen oder er ist außer einem Computerfreak auch noch ein genialer Schauspieler.
In welches Programm denn, um Himmels Willen?«
fragt er. Jetzt reicht es Tom.
»Na Mensch, Papa«,
ruft er.
»Ich spreche von deiner Erfindung natürlich.«
»Du weißt von meiner Erfindung?«
»Ja, ich habe den Datenstick gefunden«,
gesteht Tom und rechnet mit einem großen Donnerwetter.
»Es ist genial«,
sagt er schnell, damit der Vater nicht allzu böse donnerwettert.
»Ich bin so stolz auf dich. Und du hättest mein Referat über Kleopatra hören sollen.«
»Ich weiß nicht, wovon du redest«,
behauptet der Vater und sieht jetzt ein bisschen verwirrt wie Herr Einstein aus.
»Was hat meine Erfindung mit Kleopatra zu tun? Abmarsch ins Bett jetzt. Du willst doch nur wieder Zeit schinden.«
»Na, aber dein Datenstick«,
sagt Tom, während er sich zurück ins Bett legt.
»Der mit dem gelben Klebezettel. Höchst vertraulich.«
Der Vater schüttelt den Kopf.
»Ich besitze keinen höchst vertraulichen Datenstick. Vielleicht ist ein Stick von einem Kollegen aus Versehen in meine Tasche gerutscht. Das passiert manchmal. Wo ist denn der Stick?«
Sein Vater weiß wirklich von keinem Stick? Er müsste schon ein verdammt guter Schauspieler sein, wenn er lügen und sich jetzt noch immer das Lachen verkneifen kann.
»Ach«,
Tom winkt ab.
»War nur ein Scherz. Ich war zu Hause und hab nichts angestellt. Ich habe auch keinen Stick gefunden und von deiner Erfindung weiß ich auch nichts.«
Zumindest das Letzte war wohl nicht gelogen. Denn der Vater sagt,
»Ach, die Erfindung«,
und setzt sich müde auf Toms Bett.
»Die hat leider die Testphase nicht bestanden. Ich dachte, ich hätte ein Programm entwickelt, das einem ausrechnen kann, wem man in Zukunft über den Weg laufen wird. Aber es gibt doch zu viele Unvorhersehbarkeiten, dass es nicht funktioniert.
Während er vor sich hinstarrt und vielleicht darüber nachdenkt, wem er wohl gern in Zukunft über den Weg laufen möchte, drängelt sich Tom an seinem Vater vorbei und flitzt ins Arbeitszimmer. Denn er möchte noch ziemlich viele Personen aus der Vergangenheit treffen.
Tom?
Gerade noch rechtzeitig, bevor der Vater auch im Arbeitszimmer erscheint, hält Tom den Stick fest in seiner Faust versteckt.
Was machst du denn hier?
Nichts, fällt Tom nur ein. Gute Nacht, Papa.
Er gibt ihm einen Kuss und geht zurück in sein Zimmer. Den Stick schiebt er unter sein Kopfkissen. Da ist er bis morgen früh erstmal sicher. Mit einem Klick durch die Zeit. Ein Hörabenteuer von Ariane Grundis. Gelesen von Stefan Kaminski.